Wasser im Po. Der Ebert-Bad-Podcast.
Yeah, los geht's! Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme, die Stimme von Ann-Kathrin Gorny und
Nito Torres.
Das bin ich, jawohl. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren, wir sind der Clownfisch in eurer Anemone, wir sind die Guppies der guten Laune.
So, das war wunderschön.
Ich habe neulich überlegt, ob ich mir Guppies kaufe. Ich habe so einen kleinen, ich habe mir im letzten Jahr, also jetzt mal aus meinem Privatleben, ja, also ich habe mir bei Aldi, also es gibt vielleicht auch in anderen Supermärkten, ich möchte nicht Werbung dafür machen, aber bei Aldi, da habe ich mir so einen Mini-Teich gekauft.
Ein Teich?
Ja, das ist so eine Schüssel, die ist nicht größer als eine etwas große Salatschüssel. Und dann kam, und da ist so alles mit dabei. Da sind Pflanzen mit dabei. Da
echte Pflanzen oder Plastik?
Echte Pflanzen. Und dann stellst du das in dein, auf deine Terrasse, auf deinen Balkon oder bei mir in meinem Fall eben auf meine Terrasse. Kostet auch nichts. Das ist ja das Nächste. Also.
Fische sind super billig.
Aber dieses Ding. Und dann habe ich mir noch für einen Zehner so eine kleine Pumpe, die so blubbert, gekauft. Das läuft jetzt seit 2 Jahren.
Aber da lebt nichts drin.
Doch, da kommen richtig Pflanzen, da waren Seerosen.
Ja, aber ich meine so Lebewesen, also Lebewesen im Sinne von
Pflanzen halt. Und jetzt habe ich mir gedacht, ob ich da mal Fische reinsetze.
Aber oder doch keine Guppies, oder?
Aber warum denn nicht?
Sind Guppies nicht, sind doch keine Outdoor-Fische.
Doch.
Ist das
aber
so?
Bei den Temperaturen schon. Man müsste sie im Winter reinholen, ja, weil sonst stürben sie wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Und so kommt wahrscheinlich auch die Katze, der Marder, der Fuchs. Denkt sich, oh lecker.
Oder mein Hund, der einfach aus dem Ding trinkt ständig.
Ja, das wäre dann auch blum, blum.
Genau.
Ja.
Wenn er anfängt zu kauen. Wasser im Ohr, der Ebert-Bad-Podcast. Rund ums Ims, ams Ebert-Bad herum, Oberhaus, die Welt im Allgemeinen. Wir reden über das Programm, über die Künstler, die hier auftreten. Wir haben diese Woche wieder ein wunderbares Interview mit einer fantastischen Künstlerin, Dagmar Schönleber.
Oh, toll.
In die ich ja wirklich verknallt bin.
Also das verstehe ich
das,
gut.
Das habe ich ihr auch gesagt. Und wir haben einen Song der Woche. Der ist
okay
zur aktuellen Zeit wichtig. Wir haben eine gute Nachricht der Woche.
Ja.
Papa. Wir haben Korrekturen.
Was haben wir falsch gemacht? Muss.
Ich habe Dinge falsch gesagt.
Das, so, ach so,
du, okay. Gefährliches Einviertelwissen. Das Programm der Woche.
Ja, Überraschung.
Und wir haben noch das Programm der Woche. Okay, gut. Womit fangen wir an? Ann-Kathrin, wie geht's dir denn?
Mir geht's sehr gut, Nito.
Echt jetzt?
Ja, weil ich wieder zu Hause bin. Ich war jetzt ja gefühlt 18 Wochen auf Tour.
Ach stimmt, genau.
2 Tage davon, 3 sogar mit dir.
Ja.
Aber wir sind ja danach noch weitergefahren nach Hamburg. Und ich bin seit vorgestern wieder zu Hause und das ist richtig gut. Ich find's richtig gut. Ich bin gerne zu Hause. Ich schlafe gerne in meinem Bett.
Oh, das ist toll.
Das ist richtig gut.
Also, ich liebe Lutterbeck.
Wir alle lieben Lutterbeck.
Und ich habe das erste Mal, seit ich dahin fahre, schlecht geschlafen.
Nein.
Ja, wirklich. Ich habe nicht gut geschlafen. Ich habe nicht gut geschlafen. Lag auch an den schreienden Kindern.
Ja, die werden auch, ja. Obwohl ich finde Mika, sagen wir, anspruchsvoller.
Ja, das ist wahr. Das
so,
stimmt.
Ja.
Das stimmt, ja. Aber es war trotzdem wunderschön. Wir waren in
ja,
der Ostsee. Wir haben,
es war toll. Ihr wart toll.
Frau Janke und Frau Freudenschuss und ich. Und wir haben wirklich echt einen super Abend hingelegt.
Total.
Ja,
ja,
und den gibt es wieder zu sehen bei den Schlossnächten im
Juli, ne?
Im Juli.
Ich weiß gar nicht genau wann.
18. Juli, ja, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. 18. Juli.
Genau. Stimmt, dann kann man das, was an der Ostsee passiert ist, auch in Oberhausen sehen.
Unglaublich.
Wahnsinn.
Dinge gibt's.
Unglaublich, ja.
Da was moderne Technik alles so möglich
toll,
macht.
Toll, toll, toll. Und toll, Autos, toll, toll, die einen hin und her fahren. Zeit und Raum.
Ich bin so ein bisschen im Stress, ich arbeite gerade viel.
Wie kommt es denn dazu?
Ich weiß es nicht, steht nicht so in meiner Stellenbeschreibung.
Nee, ich find's auch. Also du meinst sowas mit Auftreten und ja, Menschen,
ja,
und
ja,
so?
Ja, ganz, ganz viel Auftreten, ganz viele Puh. Menschen. Und heute Abend moderiere ich eine Gala, die nichts mehr mit Bad zu tun hat. Aber trotzdem, ist auch ausverkauft, deswegen kann ich dafür.
Aber es sind auch einfach sehr viele Leute da, die wir alle aus dem Ebert-Bad kennen.
Vorbei.
Ne?
Es ist ja vor allen Dingen vorbei, wenn es ausgestrahlt wird.
Stimmt.
Deswegen kann ich darüber
das
reden.
Das wieder mit diesem Raumzeit.
Ja, diese Raumzeit-Kontinuums-Geschichte. Ja. Manchmal fühle ich mich wie John Connor. Ich muss die Menschheit retten. Nach der Wahl sage ich, die Menschheit ist so Panne.
Ja, aber man muss ja auch immer sehen, dass, was waren es, 16% oder so? Dann bedeutet das ja, dass im Umkehrschluss 84%, die nicht gewählt haben.
Richtig. Und das ist meine Argumentation.
Das ist auch das Einzige, was mich aktuell am Leben hält, gefühlt.
Ja. Ihr seid nicht die Mehrheit.
Nein.
Das seid ihr einfach nicht.
Nee, weil sonst wären es ja 84.
Richtig.
Das ist, finde ich, auch das einzig Beruhigende daran. Aber ich finde es auch, es ist echt gruselig.
Ja.
Es ist wirklich richtig gruselig.
Und da komme ich direkt mit meinem Song der Woche um die Ecke. Da komme ich direkt mit meinem Song der Woche. Ich habe zwei.
Mhm.
Ich habe zwei Songs der Woche. Und
die
du
Ärzte.
Dir, du darfst dir einen aussuchen. Nee.
Nicht.
Einmal von Kafka, Alle hassen Nazis.
Das ist schon mal sehr schön, ja.
Ja, den finde ich voll super. Oder Schmetterling von Team Scheiße. Die sind beide total super, die Songs.
Dann machen wir sie beide bitte drauf. Ich finde, in Anbetracht der aktuellen Situation, finde ich, brauchen wir beide.
Okay,
ja.
Also von Team Scheiße Schmetterling und von Kafka Alle hassen Nazis. Ab jetzt auf der Spotify-Playlist Wasser im Ohr. Die ist natürlich in den Shownotes verlinkt.
Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Du kennst sie beide nicht.
Nee.
Nee. Okay. Also bitte, bitte, bitte.
Es hört
bitte.
Sich nach harter, Pubertätspunk-Geschichte an.
Das eine ist harte Pubertätspunk-Geschichte und das andere ist so eine Hip-Hop Richtung Kraftklub.
Okay.
So in die Richtung geht das.
Ja, ich höre ja sowieso unsere Playlist ständig, die ist nämlich sehr lustig. Die sind wirklich sehr, ja, ne? Total. Es passt nicht zusammen, ich finde das sehr gut.
Null, genau. Wenn so nach Therapy kommt, dann Taylor Swift.
Ja, und Marie Diod.
Ach, das, herrlich.
Ich finde es auch, kann man sehr gut machen.
Kann man sehr gut hören.
Nito, wolltest du, hast du eigentlich studiert?
Nee.
Gar nicht?
Ich war nicht mal Abi.
Ach so, du auch nicht. Das sind wie so Unterschichten-Podcast.
Ja, damit befinde ich mich doch in NRW und im Ruhrgebiet in sehr, sehr guter Gesellschaft.
Nein, meine gute Nachricht der Woche, die hat mich tatsächlich irgendwie ein bisschen berührt und auch ein bisschen amüsiert. Denn in Jena gibt es eine Universität, die sich um Pflanzenvielfalt kümmert.
Mhm.
Was ich an sich, ist ja wichtig.
Ja.
Biodiversität heißt das.
Ja.
Und die haben mehrere neue Professuren ausgerufen. Unter anderem eine Moosprofessur.
Eine Moosprofessur?
Ja, weil wohl die Kommunikation zwischen Moos und umliegenden Gewächsen ist wohl irgendwas ganz Spezielles und dafür gibt es jetzt tatsächlich eine Professur und das hat mich sehr froh gemacht. Also sagen wir mal so, Jena kümmert sich.
Ja, ja. Und einer so. Muss sich ja kümmern.
Einer muss sich kümmern, muss sich auch kümmern. Um Moos. Fall, ohne Moos nichts los, es ist, kannst du ganz viel mitmachen, finde ich.
Ja, ja.
Das ist meine gute Nachricht.
Ja, also Pflanzen kommunizieren ja eh. Also
hast du diese Doku spannend. Mal gesehen von diesem Typen, der sich mit Wäldern beschäftigt und der dann, der einem erklärt, dass diese Wälder, die wir quasi so, wo alles gleich ist, wo zur gleichen Zeit dieselben Bäume gepflanzt werden, dass die dann, dass das überhaupt, also alles so durcheinander bringt, aber dass Pflanzen wirklich, also der beweist quasi, wie kommuniziert wird unter den Pflanzen und dass die Bäume dann Kinder kriegen und wie das dann, also es ist total abgefahren. Muss ich nachher mal nachgucken, wie die
ist
heißt.
Ist nicht Löwenzahn oder so?
Es ist Sendung mit der Maus. Das ist, ich glaube auf Netflix ist die.
Ich dachte, dieser
das Flüstern der Bäume oder so.
Nicht Markus Söder?
Mein Freund der Baum.
Der nimmt doch gerne Bäume in den Arm. Die Arschgeige.
Ich glaube, es heißt das Flüstern der Bäume oder so. Naja, ich werde das rausfinden und dann kannst du das in die Shownotes.
Ja, ich fand das, ich finde das zum Beispiel Farne. Weißt du, dass.
Ja, die können auch krasse Sachen. Da Farne, war auch was die, Krasses.
Die, wenn ein Reh einen Farn im Wald anknabbert, dann gibt dieser Farn ein Zeichen an alle umliegenden Farne.
Und die machen alle tot.
Nee, die werden alle giftig.
Nein.
Ja, die strömen dann so einen Geruch aus, irgend so ein Endorphin oder irgend so ein Fien halt.
Ich glaube, kein Endorphin, aber...
Das Reh sagt, nee, das will ich nicht. Dann werden die giftig.
Boah, ist das gut.
Geil, oder?
Das ist richtig gut.
Es gibt so ein Buch, ein tolles Buch, die ältesten Lebewesen der Welt. Das sind alles Pflanzen. Es gibt auf Kreta, glaube ich, einen über, ich glaube, 3000 Jahre alten Olivenbaum.
Wow.
Und es sind eben Moose, Farne, da zählen dann eben auch Pflanzen zu, die sich selbst reproduzieren durch Klonen. Mhm. Moose, Farne, Pilze. Und die sind teilweise 10.000 oder 15.000 Jahre alt.
Ey, scheiß doch aufs Beuteltier. Wir machen in Pflanzen.
Ja, vor allen Dingen Beuteltiere haben auch echt eine. Ich habe eine neue Nachricht vom Beuteltier und ich habe eine traurige Nachricht
Nein.
vom Beuteltier. Ja, aber auch ein bisschen eine lustige Nachricht vom Beuteltier. Also es
sterben
ist,
Kängurus aus? Das nee. Fände ich traurig und lustig gleichzeitig.
Nein. Pass auf, ein anderes Beuteltier, nämlich der Pinselschwanzbeutler.
Weil das denkt sich doch jemand aus, diese Namen.
Pass auf, der Pinselschwanzbeutler, der hat einen ganz kurzen Lebenszyklus, vor allem die Männer. Die sterben nämlich sofort nach der Paarungszeit.
Nach der Paarungszeit?
Ja.
Okay.
Könnte ich mich totlachen? Also, die Paarungszeit endet für männliche Pinselschwanzbeutler tödlich. Dieses Schicksal teilen sie mit vier anderen Säugergattungen, die alle zu den Beuteltieren gehören. Wusste ich nicht. Bei insektenfressenden Beuteltieren sterben sämtliche Männchen nach einem Fortpflanzungszyklus, berichten die Wissenschaftler in den Proceedings of the National Academy of Sciences. Todesursache ist die Folge einer zu hohen Hormonkonzentration. Die Tiere schütten zur Fortpflanzungszeit große Mengen Testosteron aus. Der Sexualbotenstoff provoziert eine massive Ausschüttung von Stresshormonen.
Ich wusste es.
Das Immunsystem kollabiert, das Tier verendet.
Ich wusste es, dass Testosteron tödlich ist. Das erklärt so vieles.
Es wird noch besser. Während eines Paarungsexzesses von 12 bis 14 Stunden.
Gut, da wäre ich auch tot.
Möglichst vielen Weibchen verbrauchen die Tiere sämtliche Energie. Sie bringen sich um, indem sie sich auf derart intensive Weise paaren. Das ist eine Folge sexueller Selektion. So.
Das, was ist, im Moment, sexuelle Selektion, ja, das ist ein schönes Wort.
Das, oder?
Das ist ein, ja.
Das fand ich auch toll. Sexuelle Selektion. Ich musste sofort so ein bisschen an Hugh Hefner denken.
Der war schon oft auf jeden Fall, kurz vor Finale.
Also, um es beim Wort zu nennen, die bumsen sich zu Tode.
Ja, tatsächlich. Und so. Aber wieso sind denn Beuteltiere so dumm? Ich meine, Bonobos machen das zum Beispiel auch. Die sterben nicht. Viel klüger.
Ich glaube, weil die Bonobos machen das ja zum Spaß.
Nee, die machen das für alles. Also nicht nur zum Spaß, einfach immer. Wenn sie traurig sind, wenn sie glücklich sind, ja, wenn es Stress gibt,
ja,
immer.
Ja, perfekt. Oh, super, würde ich auch gerne. Ich will das auch. Ich will nur nicht danach sterben.
Tja, das, Nito.
Das fände ich
Beuteltier
doof.
Oder nicht? Das ist jetzt die
Nein,
Frage.
Ich möchte kein Beuteltier sein.
Wer will denn auch ein Beuteltier sein?
Ich habe noch eine ganz andere Nachricht aus dem Tierreich. Aber die passt auch irgendwie schon wieder so ein bisschen dazu. Es gibt eine Entenart.
Ihr müsstet auch den Finger dazu sehen. Es gibt eine Entenart.
Da werden die Weibchen von den Männchen zum Verkehr gezwungen.
Das ist doch bei allen Enten so.
Und damit das nicht zu rabiat vonstatten geht, haben die Weibchen eine spiralförmige Vagina entwickelt im Laufe der Evolution.
Das wusste ich alles. Das wusste ich deswegen, weil das sieht man doch, also wenn man mal so an so einen Ententeich geht, dann sieht man tatsächlich mehrere Männchen, die sich auf ein Weibchen stürzen und die unter Wasser drücken und so. Das ist eine ganz brutale Geschichte. Und dass die spiralförmige Penisse nämlich auch haben, das weiß ich seit meiner Kindheit, weil ich immer auf Bauernhöfen rumgehangen bin. Und da kamen dann so Telefonschnüre aus den Erpeln raus. Und dann dachte ich mir, was ist denn das? Bis ich rausgefunden habe, dass das die Penisse sind.
Das kann man sehen?
Das kann man sehen, ja. Die sehen wirklich aus wie so weiße Telefonschnüre.
Das ist ja verrückt.
Ja, auch ein bisschen eklig. Dafür, dass die so niedlich sind, wenn sie klein sind, ne?
Ja. Naja, ist bei Männern ja ist auch nicht.
So süß.
So süß, wenn die noch so klein sind und dann irgendwann blach. Okay, dann muss ich noch eine Korrektur loswerden. Ich habe im letzten Podcast gesagt, dass diese Schmutzradierer aus Fluorkohlenwasserstoff bestehen. Mhm. Was natürlich Blödsinn ist. Fluorkohlenwasserstoff ist das Zeug, was das Ozonloch verursacht hat, FCKW.
Ah.
Ich glaube, deswegen hatte ich das so ein bisschen im Kopf. Es stimmt nicht, es ist Formaldehyd.
Oh, ja, aber das hattest du auch gesagt. Ich weiß es, weil wir darüber...
Das habe ich dir erzählt, als wir in Lutterbeck waren.
Guck mal, so geht... Ja, okay.
Genau.
Stimmt.
Das ist Formaldehyd und ich finde, Formaldehyd ist, glaube ich... Das ist das Ekligste, was ich so...
Ja, aber das ist doch das womit das hier Körperwelten. Das genau. Ist doch quasi, besteht doch nur aus Formaldehyd.
Nee, Körperwelten ist doch so ein Plastikzeug. Formaldehyd ist das, wo die toten Viecher
einlegen. Das heißt, so gesehen ist es aber doch für die Hautpflege recht gut geeignet.
Lass uns das Thema wechseln.
Es macht doch haltbar.
Ja, es macht haltbar.
Ja, also.
Dann bitte, einatmen. Rein mit dem Zeug.
Ich verstehe das Problem nicht, Nito.
Nein, du hast vollkommen recht.
Nito, freust du dich auch schon so auf Herzscheiße?
Oh, ich freue mich total auf Herzscheiße.
Hast du das Video gesehen, was Julia hochgeladen hat? Mit dem wundervollen Song?
Ja, natürlich.
Ach, oh, großartig. Denn Julia Gammes-Martin ist ja unsere neue Sophia.
Ja.
Das erste Mal mit dabei bei Herzscheiße von Suchtpotenzial. Kennt ihr sie? Wahrscheinlich. Also doch, eigentlich. Mittlerweile kennen sie, glaube ich, sehr, sehr viele. Ja. Ich freue mich total, dass sie mitmacht. Sie war jetzt auch mit uns in Hamburg und wir haben schon Kostüme anprobiert für Herzscheiße. Und ich freue mich so auf dieses Stück. Ich habe da so Spaß dran. Das
ja.
ist, oh, es sind so geile Songs und oh, kommt euch das angucken. Es ist wirklich super besonders.
Ja, bitte,
besonders.
Bitte, 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 kommt euch das angucken.
Das lohnt sich sehr.
Es ist eine geile Band, es sind tolle Songs, es ist ein schönes Stück und es ist
super
lustig.
Super kurzweilig.
Es ist anrührend und
alles dabei.
Ja.
Lachen, weinen, man kann alles.
Und tolle
alles
Künstler auf der Bühne.
Ja, total. Ich. Genau.
Also
und Nito.
Ich auch.
Tolle,
genau,
Künstler tolle Künstler und Nito. Und Nito. Ja, übernächste Woche ist es ja schon soweit.
Oh Gott, ey,
und wir proben ja auch noch vorher, Nito. Oh, das wird toll.
Uiuiui, ui, ui. Da muss ich mal langsam in den Text reingucken.
Ja, du musst auch langsam mal in dein Kostüm reinkommen.
Ich weiß nicht, auf was das eine Anspielung ist.
Das hast du gesagt, nicht ich.
Ja, ich sollte das mal probieren.
Naja, sonst ja, Jogginghose geht
den
auch.
Den modernen Schönheitswahn, den muss man sich nie unterwerfen.
Nee, das stimmt, muss ich trotzdem einkaufen gehen.
Ich habe gestern eine Mixshow in Düsseldorf gespielt. Da ist mir aufgefallen, dass ich glaube erst mit 53 Jahren das erste Mal in Düsseldorf auf der Kö war.
Was?
Ja, ich bin ja Kölner.
Ach so, ah.
Dementsprechend,
ja,
ne, so.
Okay, ja klar.
Geht
macht
man nicht. Macht man nicht. Ich habe mit ungelogen 34 das erste Mal überhaupt Düsseldorfer Boden betreten. Das auch nur, weil einer einen Trick angewendet hat. Der hat mich belogen.
Komm.
Ohne Scheiß. Komm, wir gehen spazieren am Rhein. Und dann waren wir spazieren am Rhein. Ja, wo sind wir denn hier? Ja, das ist Düsseldorf. Und dann dachte ich, ich hab jetzt die Wahl. Entweder steige ich aus dem Auto aus oder ich bleibe 3 Stunden bei 40 Grad im Schatten im Auto sitzen. Unverschämtheit. Wie auch immer, auf jeden Fall.
Auf
jeden Fall war ich auf der Kö. Und da gibt es ja wirklich diese ganzen Läden. Diese ganzen Läden
da wirklich,
mit diesen operierten Damen.
Ja.
Wo man sich fragt, so wie Katie das so schön sagt.
Warum haben sie sich nicht für ästhetische Chirurgie entschieden?
Genau. Meine Herren. Und dann habe ich den Moderator, den Lars Hohlfeld, gefragt, ob das so ist in Düsseldorf. Und er sagt, ja, es gibt nur ein Gesicht. Mhm. Es gibt nur ein, die sehen alle gleich aus. Die haben alle dasselbe Gesicht. Und stehen in Schlange vor Cartier und vor Dior und vor Armani.
Aber es sind unglaublich tolle Schaufenster. Das sind wirklich tolle Schaufenster.
Ja, da guckt man ja nicht hin, weil man die ganze Zeit diese Gesichter sieht.
Doch, wenn man die ein paar Mal gesehen hat, dann gewöhnt man sich dran, dann kann man da auch hingucken.
Ich finde, da kann man sich nicht dran gewöhnen.
Ich habe eine Zeit lang mit meiner Mutter, immer sind wir zum Muttertag frühstücken gegangen auf die Kö und haben uns in so ein Café gesetzt und haben uns die alle angeguckt. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Das glaube ich. Das ist bestimmt lustig.
Oh ja.
Ja. Ich habe mich ja gefragt, ob das vielleicht sowas wie so eine Art Burka ist. Weißt du, im Sinne von, so du kriegst jetzt dieses Gesicht und dann guck dich nie wieder ein anderer an.
Ach so. Ja, ich glaube, dass die Männer, weil die ja auch gerne, also das vergisst man ja, das sind ja nicht nur die Frauen, die das machen, sondern auch die Männer haben ja so ähnliche Gesichter, nur dass die sich die Lippen nicht aufspritzen lassen. Der Rest ist ja fast identisch. Also ich finde, man sieht da auch sehr viele glattgezogene Männer.
Ja, und sehr viele eingepflanzte Haare.
Das stimmt. So ganz gerade Haarkonturen,
ja, ganz,
ne, auf
gerade
der Stirn.
Ja. Am schönsten finde ich, wenn die so ein ganz gerade Haarkontur haben und dann hinten die natürliche Platte rauskommt. Und du denkst, ja, mein Freund, das wird teuer, das nachpflanzen zu lassen.
Ich finde ja immer so ein geliftetes Gesicht und dann aber vergessen, dass auch der Hals das Alter preisgibt. Das ist auch schwierig.
Dolly Parton, die ist ja auch von oben bis unten einmal durchgedingst. Es gibt auf Netflix, glaube ich, eine ganz fantastische Doku über Dolly Parton.
Bestimmt.
Die ist super, die ist großartig. Man sieht sie im Interview und man fragt sich, was ist mit ihren Händen? Die kann die Hände ganz wenig bewegen oder bewegt sie ganz wenig und die Hände sehen total künstlich aus, bis man bemerkt, die hat Handschuhe an.
Ah.
Die ja so geliftet und so zugekleistert ist, dass man es an den Händen sehen würde.
Klar.
Die hat halt ist immer hochgeschlossen. Und hat Handschuhe an und mit Fingernägeln vorne dran.
Das ist ja verrückt.
Also völlig, wirklich total crazy. Und dann ist Jane Fonda, die sagt dann, also sie ist seit ich weiß nicht wie viel, 40, 50 Jahren mit der befreundet. Und die sagt, sie hat ihre Freundin noch nie ohne Perücke gesehen. Sie hat sie noch nie ohne Perücke gesehen. Und die sind eng befreundet. Also die ist immer in dieser Kunstfigur.
Mhm.
Also wirklich eine spannende Doku, müsst ihr euch mal angucken.
Ich finde die auch. Ich finde das eine
großartige Frau. Also ich weiß gar nicht genau, wie die Doku heißt. Gibt es meines Wissens bei Netflix. Kann man sich angucken.
Super. Ich finde Dolly Parton. Ich finde ja auch, dass jeder machen sollte, was er möchte. So, ich finde es nur nicht schön. Aber grundsätzlich, mein Gott, ja.
Ja, ich bin ein fucking Schmetterling.
Ja.
Schlabber, schlabber, schlapp, schlapp. Bitte hört
euch. Ich freue mich jetzt schon.
Komm, wir kommen mal zum Programm der Woche.
Ja. Also übernächste Woche wisst ihr ja schon, wo ihr hingeht. Ne? Ich sag's einfach jetzt jedes Mal, nämlich zur Herzscheiße.
Von Donnerstag bis Sonntag.
So, aber jetzt nächste Woche, am 20., das ist der Donnerstag, ist Maybe Bob da.
Ah.
Großartige A Cappella-Truppe.
Ja, ja, ja,
also
ja,
wirklich, ja. Richtig kennt man aber auch. Ist auch wirklich regelmäßig bei uns zu Gast. Ist auch so gut wie voll. Also wenn man, ich glaube, es gibt noch minimal, gibt es glaube ich noch Karten, aber da müsste man sich jetzt wirklich, wirklich ranhalten.
Also wenn man A Cappella mag, dann muss man Maybe Bob gesehen haben.
Ja, unbedingt. Super, ja. Unbedingt. Also die sind ja auch wirklich, ist ja Urgestein. Ja. So. Ja. Und am 23. am Sonntag haben wir dann eine Klassik-Matinee.
Ah.
Und das war's schon für die Woche.
Ja, dann sind wir doch schnell durch. Super.
Ja, das
dann
war's
wir
schon.
Jetzt zum Interview der Woche mit Dagmar Schönleber.
Ja.
Dagmar Schönleber, die ich in ihrer Küche in Köln-Bickendorf getroffen habe. Das ist, die wohnt sehr schön. Die wohnt sehr schön da oben. Warst du mal da zufällig?
Nee, ich kenne nur Fotos.
Ja. Ja, also die hat wirklich, das glaubt man nicht, dass das mitten in der Stadt ist bei ihr. Tolle Frau. Dagmar Schönleber.
Eine Intro-Melodie.
Ja, du könntest eine Intro-Melodie pfeifen.
Wasser im Ohr.
Und hier gibt es auch noch so einen Jingle.
Okay, ja. Kopfsprung.
Dagmar Schönleber, ich freue mich total. Ich bin zutiefst geehrt, dass ich hier in deiner Küche sitzen darf. In schönen Köln-Bickendorf.
Richtig.
Richtig. Aber du bist ja gar kein deutsches Mädchen, ne?
Nein,
ich bin ursprünglich.
Ich bin emigriert. Ich bin ursprünglich Ostwestfalen-Lippe. Also das genaue Gegenteil eigentlich von dem, was man hier normalerweise so vorfindet.
Jetzt ist ja die Frage, wo schöner ist, ist obsolet, oder?
Ja, total.
Okay.
Immer auf der anderen Seite des Zaunes ist das Gras und so, aber. Aber beides hat große Vor-, aber halt auch ein paar Nachteile.
Ich wohne ja im Ruhrgebiet und es hat große Vor-, aber auch große Nachteile. Es hat beides. Ich muss erstmal ein riesen Kompliment loswerden. Denn als wir uns das erste Mal gesehen haben, da hatte ich dich eingeladen nach Siegburg zu meiner damaligen Mixshow. Da haben wir uns
jetzt
das erste Mal, glaube ich, gesehen, kennengelernt. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich dich eingeladen, du warst da. Ich merkte sofort. Also ich hab ja vorher geguckt, was du machst und ich fand das immer ganz toll und ich wollte dich unbedingt da haben. Und dann merkte ich sofort, was ist das, was stimmt mit mir nicht? Dann hat meine Ex-Frau hat mich nach der Show gefragt, sag mal, bist du verknallt in die Schönleber? Ich so, was ist mit, wieso? Und dann merkte ich, auf eine Weise ja, aber natürlich nur in deine Kunst. So. Also nicht das, aber ernsthaft. Ich bin ein Riesenfan von deiner Kunst und von dem, was du schreibst, deine Auftritte und deine Songs. Ich finde das ganz groß, deine Melodieführung, das alles. Also ich versuche das ja selber immer.
Das freut mich sehr, weil ich dich ja als Mensch auf der Bühne und Musikmachender und so total schätze. Mein Gott, Nito, mach das Mikro aus.
Nein, ich habe schon.
Das freut mich sehr. Toll.
Ja. Ja, aber wirklich, wirklich. Das muss ich erstmal vorweg loswerden. Wie war dein Weg? Fangen wir mal da an. Aus Westfalen-Lippe raus.
Also der Weg aus Westfalen-Lippe raus hatte ja erstmal überhaupt gar nichts mit Bühne zu tun, sondern einfach nur aus dem Wunsch woanders hin. etwas bunte Lichter, die keine Ampeln sind. Nein, das war einfach aufgrund des Studiums und woanders hin wollen. Und mal, ich hatte mich erst ganz kurzzeitig weil ich sowas Reales machen wollte, hatte ich mich an einer Tischlerlehre versucht, habe aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass es besser zum Wohle, also wirklich aller Menschen ist, wenn ich das nicht tue. Wollte dann studieren oder habe angefangen zu studieren, das erste Semester in Paderborn, also Sozialarbeit. Und dann war mir aber Paderborn wirklich schnell zu klein. Und dann habe ich gedacht,
das wäre jetzt die Frage gewesen, ist das eine Verbesserung?
Nein.
Okay,
ja. Definitely not. Und und dann habe ich gedacht, eine Freundin hat in Köln studiert und dann habe ich die besucht und gedacht, also es war ein tolles Sommerwochenende. Ich habe gedacht, in diese Stadt möchte ich, bitte. Und so bin ich dann hergekommen. Und alles Weitere, was sich in Richtung Bühne entwickelte, war erst später und nur durch Zufall.
Was heißt Zufall?
Also de facto habe ich tatsächlich eine Wette verloren.
Ach.
Und ich war schon immer gut im Aufsätze schreiben. So, ich habe immer gerne lustige Geschichten und oder lustige Gedichte geschrieben, aber meistens so für Freunde, Verwandtschaft zum Geburtstag, weißt du? Mhm. Also irgendwas, was immer sehr persönlich war da, sehr.
Hast du auch so gereimt?
Ja, diese, unfassbar gereimt.
Der Onkel Franz, der Kanz.
Ja, das ist so, ja, so ja, ähnlich.
Okay. Ja.
Wobei ich möchte behaupten, dass ich durchaus auch schon gewitztere Reime hatte. Schon. Ja, tatsächlich habe ich neulich 20-jähriges Treffen vom Reiterhof. Ich war so ein Reitermädchen, ne, so ein Pferdemädchen, okay, ja, natürlich. Ostwestfalen-Lippe, was willst du sonst tun? Und dann haben wir uns wieder getroffen vom Reiterhof. Und ich wurde daran erinnert, dass eines der ersten Gedichte, die ich wirklich geschrieben habe, für unseren damaligen Reitlehrer war zum Geburtstag. Und es konnten sich wirklich noch Menschen an das Gedicht erinnern. Ich tatsächlich nicht mehr. Aber das hat offensichtlich Eindruck hinterlassen. Naja, jedenfalls hatte ich das aber immer für keine allgemeingültige Kunst erachtet. Mhm. Sondern dachte halt immer, das sind nette Geschenke und so. Und als ich dann hier in Köln war und hatte das Studium fertig und war also Sozialarbeiterin, hatte auch einen Job, hatte dann tatsächlich relativ schnell eine stellvertretende Leitungsposition angeboten bekommen, da wo ich war, offene Jugendhilfe. Da habe ich gedacht, wenn ich das mache, dann bleibe ich da und dann wird sich nichts ändern und das ist mir zu früh. Und dann habe ich gedacht, warte, ich mache noch mal kurz Pause und gucke, ob ich noch mal was ganz anderes mache. Und dann bin ich ein bisschen rumgereist und als ich wieder zurück in Köln war, gejobbt und so weiter und habe dann parallel zu dem Job, den ich hatte, das ist ein Deppenjob, habe ich angefangen, Geschichten zu schreiben. Und eine Freundin von mir hat die gelesen und gesagt, das ist so lustig, da musst du irgendwas draus machen. Und ich hatte null, gar nichts, wirklich niente Ahnung von Kleinkunst oder Comedy oder Kabarett oder so und wusste überhaupt nicht, was sie meint. Und dann hat sie mich mal mitgenommen zu so einer offenen Lesebühne hier in Köln, im Café Storch damals. Mhm. Das war so eine nicht moderierte Bühne. Also wer da was vorlesen wollte, der konnte, das stand so ein Hocker vor der Bühne, vor der Theke ohne Mikrofon. Da hat man sich da draufgesetzt, hat vorgelesen. So. Und dann hat sie mich damit hingenommen und das war ganz amüsant. So, wobei es in erster Linie jetzt nicht humoristische Geschichten waren, die da zum Vortrag kamen. Aber sie hat gesagt, du musst ja auch mal was machen. Dann habe ich gesagt, nein. Und dann haben wir halt gewettet um irgendwas und ich weiß nicht mehr, was es war, aber mein Wetteinsatz war, wenn ich verliere, dann muss ich da was vorlesen. Und ich habe verloren und gedacht, ja, scheiß drauf, dann mache ich es halt. Und ich habe es gemacht und an dem Abend waren wirklich überdurchschnittlich viele Männer da, die so Möchtegern Bukowskis waren. Ganz, ganz, ganz schlecht, wirklich ganz schlecht. Und noch zwei andere Frauen. Die eine hat Fabeln vorgelesen. Schlimme, selbst erdachte Fabeln und eine hat depressive Lyrik. Also es war wirklich, und die Menschen haben sich einfach, also wirklich unangemessen gefreut über was Lustiges.
Okay.
Und das war natürlich sehr schön.
Das heißt, du hattest im richtigen Moment auch die richtige Konkurrenz. Im richtigen
Moment die richtige Konkurrenz, ja, die mir erlaubte zu glänzen, ohne dass es wirklich jetzt 1A-Geschichten waren, wenn wir ehrlich sind. Und naja, und dann ist eben Köln. Das heißt, es war jemand im Publikum, der sagte, wir machen das auch, komm mal zu uns. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay. Und so war das dann. Und tatsächlich saß einfach immer jemand im Publikum, der mich dann zum nächsten Ding eingeladen hat. Mhm. Und so die ersten, in Anführungsstrichen, selbstorganisierten Auftritte, die ich mir besorgt habe, bei so Poetry Slams oder so, geschahen eigentlich auch eher durch Zufall. Ich wollte nur mal gucken und dann, wups, war ich drin. Und dann war es sehr schnell, dass es dann, ich wollte was vorlesen auf so einer offenen Bühne, da hatte ich einen Zettel vergessen, habe die Geschichte ungefähr auswendig erzählt und dann stand ein Kollege, Gregor Mönter, damals im Publikum, hat gesagt, komm mal zu Nightwash, ich bin Talentscout für Nightwash. Und dann kam ich zu Nightwash und so. Gab immer eins das andere. Mhm. Irgendwie. Und da ist natürlich Köln ein wesentlich dankbarerer Standort als jetzt zum Beispiel Ostwestfalen-Lippe.
Und Paderborn.
Und das sowieso.
Also, ja. Genau. Also es gab immer einen, es ging immer einen Schritt weiter.
Mhm. Also einen Schritt, also nicht unbedingt, dass dann die Venues immer größer wurden, aber es war einfach immer jemand, es gab eigentlich immer sofort eine Anschlussnachfrage. Mhm. Weißt du?
Und, aber es muss ja irgendwann einen Moment gegeben haben, wo du gesagt hast, okay, das mache ich jetzt.
Ja, ungefähr 15 Jahre später. Ich habe sehr, sehr lange, ich habe das einfach gemacht. Es hat mir natürlich Spaß gemacht, aber es war auch ein bisschen mangels Alternative. Oder ich musste mich nie so richtig bewusst dafür entscheiden, weißt du? Ich hatte ja das Sozialarbeiter-Ding vorher schon mal kurz auf Pause gestellt und oder mehr oder weniger abgebrochen und habe gejobbt immer nebenbei. weil ich mich auch sehr schnell langweile. Und dann war es im Endeffekt, musste ich einfach immer nur ein bisschen weniger von den Jobs machen und dann dafür mehr Auftritte. Und das war dann aber so ein so fließender Übergang, dass ich musste nichts canceln dafür. Mhm. Ich musste nicht sagen, so pass auf, das ist jetzt mein Ding, alles andere lasse ich liegen. Weil ich dem Ganzen auch ganz, ganz lange echt nicht getraut habe. Weil ich immer dachte, irgendwann kommt die Bühnenpolizei und sagt, so Frau Schönleber, wir haben uns das jetzt eine ganze Weile angeguckt, ist ja ganz gut gegangen, aber Sie wissen ja selber, das jetzt ist auch, aber Sie haben das ja gar nicht gelernt, Sie haben keinen Stempel, jetzt ist auch mal gut. Ne? Mhm. Und das ist einfach sehr lange nicht passiert und irgendwann habe ich dann okay gesagt, gut, das ist jetzt dann wohl mein Job.
Kategorisierungen sind immer schwierig, aber bist du eher Musikerin? Also Songwriterin, Liedermacherin oder eher Comedian, Kabarettistin?
Also wenn ich jetzt gewichten sollte Autorin. Zwischen Wort und Musik, bin ich glaube ich doch eher mehr Wort. Wenn ich jetzt mein Soloprogramm nehme und einfach die Anteile, schon ein größerer Wortanteil als Musikanteil. Ich mache aber sehr gerne Musik. Ich bin keine brillante Gitarristin, von daher ist mein Handwerk eingeschränkt, so was, also wenn ich mich selber begleite, darum arbeite ich inzwischen auch mit so Halbplaybacks und so. Ich mache sehr gerne Musik und bin immer gerne in so unterschiedlichen Projekten oder so, wo man dann eben macht, wo es dann wirklich mehr um Musik geht. Aber ich würde mich jetzt nicht primär als Musikerin oder Singer-Songwriterin bezeichnen. Dann bin ich, glaube ich, doch einfach eher Kabarettistin, Komikerin.
Wenn ich versuche, was machen Sie denn, Herr Torres? Und dann muss man sich ja irgendwie kategorisieren.
Genau, was hast du denn?
Ich? Mhm. Ich verweigere die Antwort.
Nix da.
Nee, inzwischen sage ich, ich bin Neurochirurg. Ich mache das nur als Hobby.
Okay, gut.
Einfach weil ich, weiß
ich nicht, was ich mache. Dann bin ich jetzt Kardiologin. Dann mache ich jetzt was, ich mache was mit Kardiologie. Irgendwas, was ans Herz geht.
Ja. Da, sehr schön. Das ist auch gut, ja, genau. Ganz anderes Thema. Fiel mir eben auf dem Weg hierhin ein. 75 Jahre Grundgesetz. Artikel 3. Glaube ich, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Mhm. Wie weit sind wir denn? Das ist ja ein Riesenthema in deinen Texten.
Ja, ich würde mal sagen, für Teile der Bevölkerung und auch gerade unserer jetzigen Regierung würde ich sagen.
Die Antwort verunsichern.
Na, also das zum einen und zum anderen würde ich sagen, ja, sie waren stets bemüht. Aber wir sind natürlich immer noch weit davon entfernt, dass wir wirklich von Gleichberechtigung sprechen können. Und das zieht sich durch alle möglichen Bereiche. Also von Wahrnehmung, von Sichtbarkeit, von Bezahlung, von was darf denn jemand von Klischees, von Rollen und so weiter. Und wenn man sich den erstarkenden Rechtspopulismus anguckt, dann geht der Trend ja auch sehr schnell in Richtung Rückentwicklung. Also da waren wir irgendwie gefühlt schon mal weiter. Wahrscheinlich, weil jetzt Generationen heranwachsen, die mit einem so sicheren Weltbild aufgewachsen sind, also die, dass sich das selber so nicht erkämpfen mussten oder auch in der Vorgeneration nicht das so sichtbar oder spürbar war, dass ja Menschen auf die Straße gegangen sind für gleiche Rechte, dass das für sehr selbstverständlich genommen würde, was jetzt immer noch ungleich ist, aber halt schon als oftmals als gleichwertig empfunden wird. Nö, da gibt's noch, es gibt einiges zu tun, nach wie vor.
Mhm. Wenn ich jetzt nachdenke, also ich bin ja ein Kind der 80er, uns hat man ja auch nachgesagt, wir haben es eigentlich viel zu gut. Wir waren ja die Null-Bock-Generation.
Mhm, aber vielleicht im... Oder sag du erst
nein,
mal
nein,
zu Ende.
Die Frage ist, sind wir da... Weiß ich nicht, ist es heute anders?
Ich glaube, dass natürlich... eine Jugend hat immer eine Rebellionsphase, die sie auch haben muss, um was anders zu machen. Ja, und um sich abzugrenzen. Und wenn dir voran eine Generation gegangen ist, die selber schon unfassbar cool und lässig war, dann musst du ja auch erstmal irgendwie was anderes dagegen setzen, vielleicht in manchen Bereichen. Und ich glaube, unsere Generation, die ja so anderthalb Generationen nach wirklich Kriegsgeneration war, die musste sich vielleicht auch noch mal mehr abgrenzen von dem, wir haben das alles hier wieder aufgebaut, auf Socken. Und wir haben dann halt gesagt, ja, toll, aber wir haben keinen Bock. So. War Punkrock. Ne? Ja, ich glaube schon, dass die auch heute... Also es gibt eine unglaublich engagierte junge Generation, ja, die ganz genau merkt, was unsere Generation und die vor uns ihnen an Scherbenhaufen hinterlässt und die das besser machen wollen. Und dann gibt es halt andere, die sagen, eine gute Zukunft wäre schön, aber ich fliege halt mit dem Privatjet hin. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Ist ja klar.
Ich meine,
Gedanke.
Ja, gibt, glaube ich, in jeder Generation einfach immer unterschiedliche Strömungen, so und so und so. Das ist ja auch total normal. Was war die Ausgangsthese? Wie sind wir jetzt gerade dahin gekommen? Kind der 80er, null Bock.
Kind der 80er, null Bock-Generation. Ist es heute anders? Und dann natürlich, wie hat sich die Szene geändert? Also auch für Frauen. Also du bist ja auch, du hast ja auch...
Entschuldigung, ich muss noch einen Schritt zurück, weil mir gerade eingefallen ist, ich habe die These aufgestellt, dass die Sache, Gleichberechtigung, Feminismus und so, dass das halt bei den jüngeren Generationen vielleicht teilweise auch schon wieder rückläufig ist. Und ich weiß, warum ich das gesagt habe, weil ich diesen TikTok-Trend im Kopf hatte, wo dieses 50er-Jahre-Hausfrauenbild so glorifiziert wird. Kennst du das? Das ist also ganz, wirklich ganz weird. Und da habe ich, glaube ich, neulich einen Artikel drüber gelesen und deswegen ist mir das auch so präsent im Kopf. Aber... Du hast gefragt, wie sich die Szene verändert hat. Ich glaube, dass sich die Szene schon ganz schön verändert hat. Also vielleicht spielst du gerade auf die Sisters of Comedy an.
Yep.
Ich habe da doch was gespürt. Das ist ja 2018 entstanden aus dieser MeToo-Bewegung heraus, dass wir mit vielen Kolleginnen gesagt haben, okay, wir möchten da was in die Wege leiten, was auch sichtbar macht, dass es viele Frauen beruflich humoristische, beruflich komische Frauen auf Bühnen gibt, und zwar sehr viel mehr, als man immer so wahrnimmt. Und gleichzeitig eben durch dieses Event, Sisters of Comedy, was einmal im Jahr stattfindet, ein Zeichen zu setzen, generell gegen Gewalt gegen Frauen und für Gleichberechtigung. So, und ich glaube, dass seitdem wir das gemacht haben, sich in der Szene schon ein bisschen das Bewusstsein verändert hat, im Sinne von Aufmerksamkeit darauf lenken, wie sind denn die Spielpläne so gestaltet? In Theatern ist es immer noch nur der eine Solo-Auftritt einer Frau im Vergleich zu 8 auftretenden Männern, die ihr Soloprogramm vor Ort spielen, oder wir sind Mixed-Shows besetzt und so weiter. Und da, glaube ich, hat sich schon einiges getan. Also sowohl in Sachen Selbstbewusstsein, Selbstwahrnehmung von Frauen, die dann auch sagen, warum ist da keine Frau im Line-Up? Als eben auch Veranstalter, Veranstalterinnen, die sagen, nö, wir wollen da schon ein bisschen diverser sein und achten darauf, dass es auch besser verteilt ist.
Ich habe dich ja gesehen bei Gerburg, also in Essen, in der Lichtburg. Mhm. Genau. Ist das dann, es ist so was komisch Besonderes, dass da nur Frauen auftreten. Während ich gestern Abend in einer stinknormalen Mixshow gespielt habe, in der ganz selbstverständlich ausschließlich Männer aufgetreten sind. Wo alles, also es waren ausschließlich bis auf die Frau, die das Essen geliefert hat. So.
Die aber nicht auf der Bühne standen,
nämlich. Die aber natürlich nicht auf der Bühne standen. Selbstverständlich waren das alles nur Männer. Und ich habe da gestern Abend gestanden. Es stimmt hier ist, warum ist denn heute, weil eigentlich bis jetzt immer irgendwo wenigstens eine dabei war.
Und ich finde aber, das ist tatsächlich mittlerweile die Ausnahme.
Ja.
Und das finde ich auch super. Also, ich meine, also in einer Mixshow, in der ich auftrete, sind natürlich, also qua Definition nicht nur Männer, weil ich bin ja auch da. Und sehr lange Zeit war das aber eben tatsächlich so, aha, okay, du bist die Frau. Und das, finde ich, ist jetzt eben nicht mehr so. Und ich finde oder habe den Eindruck, dass du auch, oder dass man auch als Frau anders wahrgenommen wird, als nicht mehr nur, aha, das, also auch seitens des Publikums, nicht nur, aha, das ist die Frau, sondern dass es ein bisschen, dass es tatsächlich auch um Inhalte geht. So, das ist nicht mehr nur, ach so, ja, dann war da die Frau, die hat das gemacht, dann war aber die Nummer von dem Typen, also wo dann Inhalte irgendwie besser wiedergegeben werden können, und dann war halt dann noch die Frau, also das empfinde ich jetzt nicht mehr so, das ist anders. Oft ist es dann ja auch so gewesen, dass, und das schließt vielleicht ein bisschen an die Frage an, die du vorhin gestellt hast, siehst du dich eher als Musikerin oder eher als Wortkünstlerin? Ganz oft, weil ich eben auch Musik mache, werde ich ja in Mixed-Shows auch gebucht mit dem Ding, okay, dann mach noch ein Lied, ja? Was ich ja auch dann sehr gerne mache. Das ist aber auch gar nicht mehr so, also dass es nicht so in Anführungsstrichen sein muss in gemischten Formaten, dass heißt, kommt die Frau und die macht dann auch noch Musik. Und vor allen Dingen finde ich das in den Gerburg-Shows immer so großartig, weil vielleicht ist auch das eine sehr eingeschränkte Wunsch-Selbstwahrnehmung, aber ich finde, diese Frauenshows sind so unfassbar vielfältig. Mhm. Also so besonders, so breit gefächert und jeder auf ihre Art so großartig. Und das habe ich ganz oft in Männerformaten nicht, weil da einfach, weil du ganz, ganz viel nur Wort hast. Und eben, also und dann so, ich mache so True Stand-Up, ne? So ganz True Stand-Up, amerikanisches Vorbild und so. Und das ist auch sehr viel eindimensionaler.
Mhm. Du bist ja auch Autorin.
Mhm.
Ist ein Buch, ein Projekt wie ein Programm? Mhm. Funktioniert es gleich?
Nein. Generell, also ja, ich bin Autorin, aber ich schreibe gar nicht gern. Ich schreibe halt, weil ich, schreib, weil ich muss, weil sonst habe ich ja gar nichts, was ich zu erzählen habe. Und das hat sich geändert. Früher kam ich eher vom Poetry Slam, von Kurzprosa, von ja eben tatsächlich vom Text, vom Ablesen. Und ich habe aber das freie Erzählen für mich entdeckt, aber ich muss es natürlich verschriftlichen, damit ich es reproduzieren kann auf der Bühne und feinschleifen kann und so weiter. Und ich habe eigentlich schon sehr lange vor, wieder ein Buch zu schreiben, weil ich die Idee, ein neues Buch zu haben, sehr schön finde. Aber es ist so ein bisschen wie die Idee, dann halt im Juli auch die Bikini-Figur zu haben, weißt du? Der Weg dahin ist halt sehr viel anstrengender. Und ich brauche halt eher ein neues Programm als ein neues Buch. Und von daher haben in den letzten 5 Jahren immer die Programme Vorzug gehabt, weil das einfach dringender war. Und ich bin so schlecht darin zu sagen, okay, gut, ich mache jetzt mal 6 Wochen, nebenbei schreibe ich ein Buch. Das kriege ich schlecht unter, ist ja immer was. Müll raus, Garten.
Ich weiß Bescheid. Steuer.
Ja, Gott, ja, ist ja schon wieder ein Jahr rum.
Es gab ja das Wohnzimmertheater.
Genau,
das
über 20 Jahre.
Ja.
Mindestens. Aber das gibt es nicht mehr.
Von dem du ja ein großer Teil warst.
Da hab ich sehr viel gespielt, genau. Ja. Ohne das Wohnzimmertheater hätte ich, weiß ich nicht, ob ich das so weiter. Ob ich weitergekommen wäre ab einem bestimmten Level. Aber da gab es immer diese Mixed-Shows und da durfte ich dann immer spielen. Und da habe ich meine ersten Solo-Programme gespielt. Und genau, da gab es die Bühne. Wir waren so eine Generation, also die anderen waren schon ein kleines bisschen länger dabei, aber Vera Deckers, Achim Knorr, Heinz Gröning, Onkel Fisch, wir waren so Matthias Seeling. Lisa Feller kam auch später mit dazu. Wir waren oft, Marius Jung, wir waren oft so die Mixed Show Besetzung. Der Pool, aus dem die Mixed Show zusammengestellt wurde, die ja immer Freitag, Samstag da war.
Das ist ja wie ein festes Theater, so wie mein, so da führt jetzt der Bogen hin, weil ich bin ja fest im Ebertbad. Mhm. Das ist ja mein festes Haus, an dem ich mich am wohlsten fühle, an dem ich ja auch meine Dinge immer tue. Da es das Wohnzimmertheater nicht mehr gibt, hast du einen Ort, in dem...
Ja, parallel zum Wohnzimmertheater hat sich für mich das Klüngelpütz aufgetan. Klüngelpütz ist ein kleines Kellertheater, auch hier in Köln, im Kölner Zentrum. Und da bin ich, das war mehr meins als das Wohnzimmertheater, weil da haben wir die Lesebühne gegründet, die bis heute besteht, Rock and Read, und da haben wir viele Projekte gemacht und so. Da bin ich noch mehr into it als früher beim Wohnzimmertheater. Mhm. Weil das zu einem Zeitpunkt kam, wo ich einfach auch schon selber mehr Ideen für Projekte hatte und so. Mhm. Genau. Ja, das Klüngelpütz. Superladen.
Ebertbad.
Ja.
Kommen wir mal zum Ebertbad.
Sehr gerne. Auch Superladen.
Auch ein Superladen. Ja, das ist richtig. Das kann man wohl sagen. Mhm. Was ist deine erste Erinnerung? Wann warst du das erste Mal da?
Ans Ebertbad? Boah, das weiß ich gar nicht genau. Wann? Also das Jahr weiß ich nicht. Es ist schon wirklich lange her. Es muss irgendwie 2007, 2008 oder so. Ich erinnere nämlich, dass Malmsheimer da war und auch Uwe Rössler. Also ich weiß nicht, was kann das für eine Kombination gewesen sein?
Einer von diesen Rettungsabenden? Es gab mal so eine Serie an Mixed-Shows, in denen, wo es darum ging, Geld zu generieren.
Aber damals schon?
Ja, ja.
Echt?
Ja,
ja. Aber da waren doch eigentlich dann nur da etablierte Künstler, oder? Das kann ja eigentlich
Rettungsschwimmer
nicht.
Rettungsschwimmer oder so.
Das kann dann, ja, also bei sowas war ich auch mal, aber das kann es eigentlich nicht gewesen sein.
Zu Solo gespielt im Ebertbad?
Nee. Mm-mm.
Warum nicht Ann-Kathrin? Warum nicht?
Warum nicht Ann-Kathrin? Genau. Jetzt hören alle anderen mal kurz weg. Ann-Kathrin, was ist da los? Nein, das
was
ist ein bisschen.
Stimmt nicht mit dir.
Es ist ein bisschen zu groß für mich.
Ja, komm.
Ann-Kathrin regelt das.
Ja, genau. Wir müssen nur genug Werbung machen.
Ja, aber es ist ein wunderschöner Laden.
Ja, absolut. Es stimmt alles. Es stimmt alles da. Aber hier ist deine Hut.
Ja.
Köln.
Mhm. Mhm. Das stimmt.
Würdest du weggehen, wenn die Summe stimmt?
Meinst du ganz generell? Also oder um irgendwo anders?
Ich weiß nicht, ich werde jetzt neuerdings immer gefragt, bleibst du jetzt im Ruhrgebiet? Und da denke ich, ehrlich, ich weiß es nicht, weil hier ist so, Köln ist meine Heimat grundsätzlich erstmal. Weiß ich nicht. Aber,
ich weiß es auch nicht.
Wo fühlt man sich dann ja doch?
Also eine Zeit lang hätte ich dir mit im Brustton der Überzeugung gesagt, nee, niemals. Jetzt ist manchmal nervt mich Stadt einfach, auch wenn wir hier einen schönen Garten haben. Ich weiß es nicht. Also sag niemals nie, keine Ahnung. Ich weiß
aber
nicht genau.
Aber nicht nach Ostwestfalen-Lippe. Gibt es eigentlich auch West-Westfalen-Lippe?
Ja, Münster, die Toskana Westfalens, wie meine Kollegin Katinka Buddenkotte immer sehr gerne sagt. Das ist natürlich gelogen. Doch, also du wirst lachen. Also ich habe schon noch große Heimatgefühle, weil ich schätze Ostwestfalen-Lippe tatsächlich für viele Dinge sehr. Und das ist schon, also da ist schon sehr viel Heimat auch in mir. Und wenn ich da hinfahre und ich komme von der Autobahn runter und fahre über die Egge und fahre so über die Felder, da geht mir schon das Herz auf. Es hat sich auch in der ostwestfälischen Kleinkunst einiges getan. Es ist jetzt nicht so, dass man da als Kleinkünstler verhungern müsste. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dahin würde ich auf gar keinen Fall jemals wieder zurückgehen. Aber im Moment gibt es auch keinen Grund, warum ich da hingehen sollte. Aber generell, ey, you never know.
Wenn Ostwestfalen-Lippe, ich stelle dir mal eine Frage, die ich lange, lange schon nicht mehr gestellt habe, aber wenn Ostwestfalen-Lippe einen Kleinkunstpreis nach dir benennt, wie heißt der?
Der Schönleber.
Der Schönleber, oh, das ist schön.
Der goldene Schönleber.
Der goldene Schönleber.
Genau.
Das ist ein fantastisches Schlusswort. Wir sind so auf den Punkt.
Oh, mega.
Ja, super. Sag mal, vielen, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Und Ann-Kathrin, wir sprechen uns.
Ann-Kathrin, hör genau zu.
Genau. Cool, danke.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ach, Dagmar.
Ja.
Ja.
Ich musste dann leider gehen. Es wurde nichts aus uns, nein. Um das vorwegzunehmen.
Schade. Das wäre so eine schöne Geschichte gewesen.
So, das war Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Ems-Ams Eberbad herum. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann bitte, 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 bitte empfehlt uns weiter. Sagt es anderen Menschen, damit sie diesen Podcast hören. Auf allen Plattformen kann man uns bewerten. Macht das, das hilft uns sehr. Es freut uns, dass so viele Menschen das schon hören. Und es könnten noch viel mehr sein, weil die Welt dadurch einfach ein besserer Ort wird. Man kann es auch auf der Eberbad-Seite hören. Es gibt direkt vorne einen Reiter, Wasser im Ohr. Also, wenn irgendeiner sowas nicht hat, so eine Streaming-Geschichte, dann kann er das ja auf diese Weise vielleicht hören und süchtig werden. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche bei Herzscheiße.
Ja, übernächste.
Übernächste, verzeih. Bitte kommt alle.
Alle. Alle.
Alle viermal. Das Wetter gibt es her. Zeit für eine Arschbombe.
Oh ja, auf geht's.
Und Arschbombe!
Wasser im Ohr, der Eberbad-Podcast.